Larry Moyer erzählt die folgende Fabelgeschichte in einem seiner Bücher, die den Plan Gottes so wunderbar illustriert. Als Jesus in den Himmel aufstieg nach seiner Mission auf der Erde, fragten ihn die Engel: Hast du deine Aufgabe vollendet? Da antwortete Jesus: Ja, alles ist vollbracht. Ich habe für die Sünden der Welt bezahlt. Da fragten die Engel erneut: Hat die ganze Welt von dir gehört? Jesus erwidert: Nein, noch nicht. Da wunderten sich die Engel und fragten wiederum: Was ist also dein Plan? Jesus erklärte: Ich habe 12 Männer zurückgelassen und ein paar weitere Nachfolger, damit diese die frohe Botschaft in die ganze Welt hinausbringen und verkündigen. Da sagten die Engel: Wenn das aber nicht klappt, was ist dein Plan B? Da antwortete Jesus und sagte: Es gibt keinen Plan B. Und genau das ist die Wahrheit aus der ganzen Schrift, aus Gottes Wort. Es gibt keinen Plan B. Du und ich sind Teil von Plan A, seinem Masterplan, um das Evangelium in die ganze Welt hinauszubringen, es überall zu verkündigen. Und Gott hätte alles ganz anders machen können, oder? Er hätte doch Steine kreieren können, die von ihm reden, so wie wir es lesen in dem Psalm, dass die ganze Schöpfung ihn eigentlich verherrlicht und verkündigt. Oder er hätte einfach vom Himmel her überall Bibeln runterfallen lassen, die einfach sein Wort verkündigen. Aber er in seiner Allmacht gebraucht Menschen. Er erwählt Menschen, ganz einfache Menschen, denn er will Menschen für sein Reich gebrauchen, wie du und wie ich, damit sie die eine Botschaft des Evangeliums verkündigen. Das ist der Plan A Gottes. Und Gott verlässt sich auf dich, damit du die frohe Botschaft in die ganze Welt hinausträgst. Und wie wir es gerade gehört haben in Apostelgeschichte 2, die Botschaft von Jesus Christus, der am Kreuz für Sünder gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, um seine Gemeinde zu bauen, wie auch heute. Das ist die Botschaft, die wir in alle Welt hinaustragen müssen. Zu unseren Nachbarn, Mitarbeitern, Kollegen, zu unseren Angehörigen, Mitschülern, Freunden, in unseren Familien, in dem Supermarkt, in der Fußgängerzone, überall dort, wo der Herr uns hingesandt hat, gibt es nur eine Botschaft in unserem Leben. Und das ist das Evangelium von dem Erlöser der Welt. Jesus hatte diese Aufgabe begonnen und danach hat er es seinen Jüngern übertragen, diese Botschaft weiterzuführen, weiterzugeben. Und nun bist du, wenn du ein wahrer Christ bist, Teil dieser Aufgabe, Teil vom Plan A, in dem du dich gebrauchen lässt, heute, morgen und bis zu deinem Lebensende. Denn das ist der Plan Gottes. Die Frage an dein Herz heute Morgen, wie so oft in Gottes Wort, ist einmal mehr: Bist du ein wahrer Jünger Jesu? Und wenn du jetzt einfach ganz schnell Ja sagen willst, dann lass mich dir gleich die nächste Frage stellen. Wie kann man in deinem Leben sehen, dass du wirklich ein Jünger Jesu bist? Woran kann man in deinem Leben erkennen, dass du wirklich ein Teil vom Plan A bist, indem du dich für Gottes Reich auch wirklich hingibst? Wie kann man es bei dir sehen? Denn wenn du dich Christ nennst, dann ist der einzige Grund, warum du hier noch auf Erden bist, um ein Jünger Jesu zu sein und dich für ihn einzusetzen. Und das ist genau das, was wir in Markus 3, 13 bis 15 sehen, in unserem Bibeltext, wo wir weitermachen, in unserer Betrachtung vom Markus-Evangelium, wo Jesus nun die 12 Auserwählte, die 12 Jünger, um ihnen die Botschaft zu geben oder den Auftrag zu geben, die Botschaft weiterzugeben als Teil vom Plan A. Das ist die Botschaft der wahren Jüngerschaft. Und das ist auch der Titel für heute Morgen, für unsere Predigt aus Markus 3, 13 bis 15. Und wir tasten uns so langsam voran in diesem Abschnitt, in dem wir uns bald bis zum Sommer die ganzen 12 Jünger anschauen. Der Titel für heute Morgen ist, wie ihr es schon im Wochenblatt seht, Jüngerschaft mit dem Erlöser der Welt. Und hier in Markus 3, 13 bis 15 sehen wir drei Wahrheiten über deine Jüngerschaftsbeziehung mit dem Erlöser der Welt. Drei Wahrheiten über deine Jüngerschaftsbeziehung mit dem Erlöser der Welt. Und wir sind nun an diesem wichtigen Moment angekommen von Jesus, dieser wichtigsten Dienstentscheidung Jesu in Markus 3, 13. Die Entscheidung der 12. Die Entscheidung der Jüngerschaft. Die Entscheidung, wer gehört zu meinem Plan A? Wer sollen die 12 sein? Damit diese dann als erstes die frohe Botschaft in der ganzen Welt verkündigen. Doch was machte Jesus, bevor er diese Entscheidung traf? Und wir haben das beim letzten Mal vor 3 Wochen genau gesehen. Was machte Jesus, bevor er diese wichtige Entscheidung traf? Er betete. Das finden wir in Lukas 6, Markus schweigt dazu, aber Lukas sagt uns in 6,12, dass er betete. Und wie lange? Die ganze Nacht, ganze 10 Stunden betete Jesus, der Sohn Gottes. Warum? Weil er Gottes Willen finden wollte, damit Gott das bekommt, was er will, damit Gottes Wille geschehe. Das war der Gehorsam des Menschen Jesu, die Unterordnung unter den Willen Gottes, die Abhängigkeit zum Vater, ein Wandel immer in Übereinstimmung mit Gottes Willen, auch in dieser wichtigen Entscheidung hier. Also ein so wunderbares Vorbild und Beispiel für uns, dass wir in all unseren Entscheidungen, die wir zu treffen haben, ins Gebet gehen, Gott fragen, seinen Willen finden, damit er bekommt, was er will. Das ist das wahre Gebet, die wahre Unterordnung, die Abhängigkeit und Nachfolge Gottes. Ein Leben in Übereinstimmung mit seinem Willen. Und so kam es nun dazu, dass Jesus am nächsten Morgen hier diese Entscheidung trifft. Und was meint ihr nach 10 Stunden Gebet, wie Jesus nun aufsteht und diese Entscheidung trifft? Die meisten von uns würden vielleicht ins Koma fallen, weil sie vollkommen übermüdet sind nach 10 Stunden Gebet, nicht geschlafen. Was tat Jesus? Ja, klang es so ein bisschen so, als ob, ich soll jetzt die Entscheidung treffen. Hier sind 15.000 Leute. Was soll ich? Gott, was soll ich tun? Ja, wie soll ich das schaffen? Nein, Jesus war vollkommen entspannt. Mit innerer Ruhe und trotzdem mit dem Bewusstsein der Tragweite seiner Entscheidung. Und so traf er diese wichtige Entscheidung seines Lebens in Abhängigkeit und im Bewusstsein der Souveränität Gottes. Wer sollen diese 12 sein? Das bringt uns zu unserer ersten Wahrheit über deine Jüngerschaftsbeziehung mit dem Erlöser der Welt. Und die erste Wahrheit ist die Berufung. Jesus wählt die Seinen aus. Das ist unsere erste Wahrheit, die wir so klar sehen müssen. Hier in Markus 3,13. Da heißt es nun, und Jesus rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Diesen Vers müssen wir wirklich alle verstehen. Und denn jedes Wort ist hier so entscheidend und so wichtig. Warum? Denn wer ist es hier, der ruft? Zu wem sollen die Sein kommen? Und nach welchem Willen geschieht hier dieser Ruf und diese Auswahl? Durch Jesus Christus. Jesus ist es, der ruft, der zu sich ruft, wen er will, wie er es will und wann er es will. Das ist so wichtig, denn es ist die Auswahl zur Jüngerschaft. Und das erste Wort hier in Markus 3,13 ist Jesus rief. Das ist ein sehr, sehr starkes Wort. Das griechische Wort ist proskaleo. Pros ist eine Präposition, ein Objektmarker. Und kaleo, der zweite Teil von diesem Wort, bedeutet einfach nur rufen. Kaleo ist das einfache Wort, um mir einfach zu rufen. Und es hätte eigentlich nur ausgereicht, kaleo zu sagen, zu rufen. Doch der Heilige Geist benutzt hier proskaleo. Und Prost spricht von einer Richtung. Jesus rief die Jünger zu sich und damit gleichzeitig weg von etwas anderem. Und dieses Prost spricht also von einer Trennung, die geschehen muss, wenn du zu Jesus kommst. Sie gehörten jetzt ganz zu Jesus. Dieses Prost spricht aber auch von einer Bestimmung. Es geht um einen ganz bestimmten Ruf. Es war nicht nur irgendein Ruf, irgendein Kaleo, sondern es war der ganz bestimmte Ruf Gottes zum Herzen dieser 12 Menschen. Es war kein freiwilliger Ruf, als ob wer von euch jetzt zu Jesus kommen will, der hebt seine Hand und kommt nach vorne. Nein, es war auch nicht jeder, der heute ein Apostel werden muss, kommt hier nach vorne, hier ist ein Zettel zum Anmelden und dann seid ihr dabei. Nein, sondern es war der bestimmte Ruf Jesu zu diesen 12, um an seine Seite zu kommen. Als eine auserwählte Person sollst du dorthin gehen, dort ankommen und dort bleiben, wo Gott dich hinbestimmt hat. Nach seinem perfekten Willen. So wichtig hier zu sehen, wie Jesus zu sich ruft. Denn es ist Jesus, der auserwählt. Er ist es, der zu sich ruft. Er ist es, der bestimmt. Und das ist das, was die ganze Schrift immer wieder bestätigt, dass Jesus Christus derjenige ist, der zuerst auserwählt. Wenn ihr hinblättern wollt zu Johannes 6,70, finden wir genau die gleiche Aussage in diesem Kontext, wo Jesus fragt, und wir gehen danach weiter zu Johannes 15, deswegen kurz, und dann zu Römer 9, dem spannenden Kapitel. Da heißt es in Johannes 6,70, habe ich nicht euch 12 auserwählt? Das ist die Frage, die Jesus hier stellt, denn es war er, nicht sie. Und nochmal, noch deutlicher, in Johannes 15,16 sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr in ihn bittet, werdet in seinem Namen. Nicht wir wollten, sondern Jesus wollte. Er bestimmt, er wählt aus. Und dann sehen wir das auch in Römer 9, diesem interessanten, aber vielleicht auch schwierigen Kapitel, aber wieder diese Auserwählung Gottes. Ab Vers 11 heißt es, als die Kinder Esau und Jakob, spricht hier Paulus, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Welcher Vorsatz wird hier genannt? Erwählt von wem? Es ist der perfekte Wille Gottes, der auserwählt. Wodurch? Vers 15, wir müssen einfach nur weiterlesen und der Text erklärt sich von selbst. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das ist Gottes perfekter Wille, der gnädig ist über den er will. Es liegt nicht an dir. Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Immer wieder, es ist Gottes Wille, der beruft, auserwählt, bestimmt nach seiner Gnade. Und dann sagen immer noch so viele, ach, das ist so ungerecht. Wie kann Gott den einen erwählen, den anderen nicht? Lies einfach weiter, Vers 20, 21. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Leute, Gott ist Schöpfer. Er ist perfekt und er ist allwissend, allmächtig, er ist all. Wir nicht. Und wir als Geschöpfe rechten nicht mit dem Schöpfer. Denn Vers 22 in Römer 9, wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Das ist der perfekte Wille Gottes, den wir auch hier in Markus 3 sehen, wie Jesus seine 12 zu sich ruft, als den perfekten Willen Gottes, die perfekte Berufung, die Auserwählung durch seine Gnade. Und wie macht Vers 13 hier in Markus 3 diese Auswahl Jesu, seine Bestimmung noch deutlicher? Jesus rief zu sich, welche er wollte. Die Jesus wollte. Und die Frage können wir stellen, mussten die Jünger zu Jesus kommen oder wollten sie zu Jesus kommen? Und die Antwort ist ja. Sie wollten gehorchen, weil Gott zuerst wollte. Und dem der Wille Jesus ihr Wille wurde. So wirkt Gott in uns. Es ist die gewirkte Veränderung des Herzens durch den souveränen Willen Gottes zuerst. Nicht mein verändertes Wirken vor dem souveränen Ruf, denn wir alle sind vor diesem souveränen Ruf tot. Epheser 2. Wir können und wollen nicht folgen. Vor dem Ruf ist es einfach nur leere und tote Werksgerechtigkeit. Doch der souveräne Ruf Gottes bewirkt eine Veränderung des Herzens. Und das führt dann zu einem gehorsamen Herzen, das nachfolgt. Das ist die wahre Berufung eines jeden Christen. Und Leute, Jesus will dich. Es ist so schön hier. Jesus will dich. Wollen spricht hier von einem kontinuierlichen Verlangen, dass Gott ans Ziel kommt mit denen, die er will, zu der rechten Zeit. Jeder einzelne Christ wurde ganz bestimmt von Jesus auserwählt. Man kann nicht erklären, warum du, warum ich, aber es war Gottes Wille. Man weiß auch nicht genau, wann und wie, aber Gott weiß es und er wird ans Ziel kommen. Von allen, die er will. Wenn du also jetzt hier die Jünger gefragt hättest, jeden Einzelnen, und besonders Petrus, hast du Jesus erwählt? Was würden sie sagen? Na klar, ja, als wir fischen waren und ihn gesehen haben, komm, haben wir gesehen, der ist der religiöse Leiter, ihm nach. Und das war auch typisch damals. Denn in der damaligen Kultur haben nicht die Rabbis ihre Jünger auserwählt, sondern die Jünger haben sich den Rabbi auserwählt. Doch mit Jesus und mit der Auserwählung Gottes ist es anders. Jesus erwählt in all seiner Souveränität, wie es Epheser 1, 4 bis 6 auch so deutlich macht. Da heißt es, wie er uns, Gott uns, in ihm auserwählt hat, in Jesus, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, damit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Es ist Gott, der zuerst aktiv wird in deinem Leben und im Leben der Jünger hier. Er zieht zuerst und dann gibt es die Reaktion. Gegen unser Willen, wie es Johannes 6, 44 bis 45 so deutlich macht. Er zieht uns gegen unseren verdorbenen Willen, weil er uns auserwählt hat. Doch Gott ist es dann, und es ist so wunderbar, der lebendig macht, damit wir als Lebendige dem lebendigen Gott nachfolgen. Und Spurgeon sagte einmal, ich fand das Zitat so passend, als er sagte, es ist gut, dass Gott uns erst auserwählt hat, bevor wir geboren wurden, denn er hätte es bestimmt nicht gemacht, nachdem wir geboren wurden. Und natürlich kannte uns Gott, bevor er uns geschaffen hat. Und doch ist es so wahr, oder, wenn wir in unser Leben schauen. Doch Gott wollte uns, bevor er uns geschaffen hat. Er hat uns ganz bewusst erwählt. Er kannte uns, bevor wir ihn kannten. Er liebte uns, bevor wir ihn geliebt haben. 1. Johannes 4, 19. Warum? Weil er aus Gnade errettet, nicht aus Werken. Nicht durch dich, nicht durch deine Werke, nicht weil du so toll gibst, weil du so toll dienst, weil du so toll aussiehst. Es ist allein seine Gnade. Es ist das unverdienbare und unverdiente Geschenk Gottes. Und hier ist immer wieder so wichtig, du musst es nicht 100% erkennen und verstehen. Und du kannst es nicht 100% verstehen. Warum? Denn du bist nicht Gott. Gott ist einer. Herr ist einer. Wir sollen nicht alles 100% wissen und verstehen, sondern wir sollen was? Wir sollen glauben. Wir sollen vertrauen und im Gehorsam nachfolgen, weil was Gott sagt, das meint er, wie sein Wort es ausdrückt. Gott ist allein perfekt und gut und alle seine Wege sind perfekt und gut und deswegen ist seine Auserwählung perfekt und gut. Das Interessante hier mal wieder ist, dass dieses Rufen hier in Markus 3, 13 im Mittel steht im Griechischen. Es gibt den Aktiv und den Passiv. Ja, es wird an dir getan oder du tust es. Und Jesus ist hier der Initiator, der zuerst ruft, der zuerst bestimmt und auserwählt, wie er es will. Doch dann muss es auch eine Reaktion geben auf diesen Ruf. Und hier kommt die Verantwortung, dem Ruf Jesu zu folgen für jeden der einzelnen Jünger. Denn das ist die Verantwortung, die wir haben. Wenn Jesus ruft, wenn er zieht, müssen wir auch folgen als Teil von seinem Plan A. Also wie wird das in dem Leben sichtbar hier der Jünger, dass du wirklich ein Jünger Jesu bist? Was war die Reaktion in 13b? Und sie kamen zu ihm. Das ist eine Szene, die man sich vielleicht vorstellen muss. Nochmal, es waren 10.000 bis 15.000 Menschen auf diesem Berg. Ja? Und auf einmal ruft Jesu die Menschen zu sich. Was hat er gemacht? Hat er sie namentlich genannt? Hat er einfach nur gerufen? Sie kamen einfach. Es muss eine unglaubliche Szene gewesen sein, aber Jesus hat sie auserwählt im Herzen und sie kamen zu ihm. Und kam kann nicht wirklich ins Deutsche übersetzt werden. Das Wort spricht von etwas zu verlassen, von etwas wegzugehen, einen Bruch zu machen mit dem Alten, um dem Neuen nachzufolgen. Und das ist es, was die Jünger taten. Sie verließen alles, was sie hatten und folgten Jesus voll nach. Und das ist so wichtig für uns. Denn du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht in zwei Richtungen gleichzeitig laufen. Du kannst nicht die Welt lieben und Jesus Christus. Um ein wahrer Jünger Jesu zu sein, musst du das Alte verlassen und ganz bei Jesus sein. Und hier ist eine Gefahr. Denn wir denken immer viel zu schnell an materielle Dinge, an Personen und Orte. Aber bei Jüngerschaft geht es in erster Linie um dein Herz. Du musst in deinem Herzen die alten Dinge verlassen haben und in deinem Herzen vor allem anderen Jesus zuerst nachzufolgen. Denn Gott will dein Herz und dass es ihm gehört, wenn du ein wahrer Jünger bist. Das sagt auch Philipper 3, 13 so klar. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und was liegt dort vorne? Es ist Jesus Christus. Es ist der Erlöser der Welt. Der Lehrer und mein Herr. An seine Seite, nach seinem Willen, wie er auserwählt hat. Das ist die wahre Berufung eines Nachfolgers Jesu. Und für was wählte Jesus hier seine Jünger aus? Und jetzt habe ich schon gesagt, seine 12. Für ein Leben in einer persönlichen Jüngerschaftsbeziehung mit dem Erlöser der Welt. Erinnert euch, der Ruf der Errettung erfolgte schon in Markus 1. Hier erfolgt nun der Ruf nach ungefähr 1 bis 1,5 Jahre, der Ruf in den vollzeitlichen Dienst, in die persönliche Jüngerschaftsbeziehung mit Jesus. Denn es gibt verschiedene Phasen im Leben eines jeden Gläubigen. Wenn du errettet wirst, zählt es auch gleichzeitig als ein Ruf der persönlichen Jüngerschaftsbeziehung mit dem Herrn und ein Ruf zum Dienst und der Nachfolge. Und doch gibt es am Leib verschiedene Aufgaben, verschiedene Gaben, die unterschiedlich ausgeführt werden, wie auch bei den 12, wie wir es in den nächsten Wochen noch mehr sehen werden. Doch was bedeutet eigentlich, eine persönliche Jüngerschaftsbeziehung mit dem Erlöser der Welt zu haben? Und es bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit über Jüngerschaft. Und das ist zweitens die Zurüstung. Denn Jesus rüstet die Seinen zu. Und das sehen wir so schön in 14a. Sehr unscheinbar und doch so klar. Da heißt es hier in 14a, und Jesus bestimmte 12, die bei ihm sein sollten. Jesus bestimmte seine 12. Hier gleich nochmal die Bestimmung Jesu. Er erwählte sich 12, damit sie was bei ihm sein sollten. Und dieses bei ihm sein zu sollen, spricht von Zurüstung und spricht von Jüngerschaft. Und genau an diesem Punkt, wie ich es schon vorher so oft genannt habe, Jüngerschaft, an diesem Punkt gibt es ein großes Durcheinander in der Gemeinde Gottes heute. Denn wir hören so viel heutzutage von Jüngerschaft. Du bist berufen als Jünger Jesu, du sollst ein Jünger sein und du sollst Jünger machen. Wir hören so viel von einem Leben der Jüngerschaft, richtig? Doch die Frage ist immer wieder, kannst du für dich und für andere Menschen um dich herum klar erklären, warum brauchen wir Jüngerschaft überhaupt? Und mit wem sollen wir Jüngerschaft haben? Oder was bedeutet Jüngerschaft eigentlich mal auf den Punkt gebracht? Es klingt immer so schön, ja, Jüngerschaft, Barmherzigkeit, Heiligung und all diese Worte. Doch was bedeuten diese Dinge wirklich im Kern? Kannst du Jüngerschaft definieren? Und wie soll dann Jüngerschaft im Leben eines jeden Gläubigen auch praktisch aussehen? Kannst du das für dich und für andere Menschen klar erklären, wenn sie dich fragen, was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Denn darauf kommt es an im Leben eines Christen. Und ich habe eine ganze Reihe über Jüngerschaft und die meisten sagen schon wieder, ja, jetzt hat er schon wieder sein Steckenpferd, Jüngerschaft, können wir darüber reden. Und ich würde am liebsten das ganze Paket Jüngerschaft euch jetzt präsentieren, aber da würden wir bis Mitternacht noch sein und dann würden die meisten schon entweder von uns gegangen sein oder eingeschlafen. Deswegen bekommt ihr die Kurzversion. Damit wir in Markus hier ganz klar erkennen und auch wenn wir vorangehen in Markus, und das ist der ganze Kern, warum wir da jetzt so einsteigen, damit wir erkennen, was es bedeutet, wenn Jesus Jünger zu sich ruft. Was es bedeutet, mit Jesus in einer Jüngerschaftsbeziehung zu leben. Was es bedeutet hat für die Jünger und was es gleichzeitig genauso für dich und mich heißt. Als Teil der Zurüstung. Und da kommen wir zum ersten Punkt über Jüngerschaft. Hier, wer ist zur Jüngerschaft berufen? Und wir haben diesen Teil, diesen Punkt ja schon so klar in der ersten Wahrheit der Botschaft verdeutlicht. Und doch ist es einer der wichtigsten Wahrheiten der Christenheit. Wenn du ein Christ bist, dann bist du zu einer Jüngerschaftsbeziehung mit Jesus Christus berufen worden. Als die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung deines Lebens. Bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, in ihm zu sein, für ihn zu sein. Denn das ist, was jeder Christ will. Er will Jesus nachfolgen. Und das ist, was Jesus will. Er will Menschen, die ihm nachfolgen. Er will Nachfolger. Er will Menschen, die ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Und es geht nur in und durch eine enge Jüngerschaftsbeziehung mit ihm. Und doch, das ist so wichtig. Besteht diese Jüngerschaftsbeziehung nur durch wen? Und Jesus macht hier deutlich seinen Jüngern, er ist es, der beruft. Es ist sein souveräner Wille. Und seht ihr dann, dieser Ruf war individuell an jeden einzelnen Jünger. Und das ist so wichtig, aber doch beruft Jesus hier 12. Er beruft nicht erst einen Apostel im ersten Jahr oder im ersten Monat und dann über die 12 Monate verteilt, wo man sagt, die 12 Monate sind die 12 Apostel, die 12 Jünger. Nein, er beruft 12. Und das ist so wichtig, weil Jüngerschaft ist immer ein Ruf der Pluralität. Es ist so wichtig für uns. Ein Ruf in einer Gruppe. Es ist ein Ruf der Jüngerschaft in die Gemeinde Gottes. Als Glied des einen Leibes. Jüngerschaft ist immer plural. Mit dem Herrn und in seinem Leib. Nie nur mit dem Herrn. Auch nicht nur mit seinem Leib, sondern mit dem Herrn und mit der ganzen Gemeinde. Und doch hören wir immer wieder, warum brauchen wir Jüngerschaft eigentlich? Warum hören wir in so vielen Gemeinden immer diesen Begriff Jüngerschaft? Nennst du einfach Christendasein? Ja, warum dieses ganze Konzept? Warum müssen wir es so übertreiben? Was ist eigentlich so wichtig an Jüngerschaft? Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt über Jüngerschaft. Warum brauchen wir Jüngerschaft überhaupt? Und die Frage ist hier, gibt es eine Not für Jüngerschaft im Leben? Gibt es eine Not in deinem Leben zu wachsen? Gibt es eine Not, zugerüstet zu werden? Und wir alle können doch gemeinsam die Antwort ausrufen und sagen, ja, es gibt eine Not. Denn warum? Römer 3,23 sagt es, denn alle haben was? Gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir sind fehlerhafte, sündige Wesen. Und das bedeutet, wir schaffen das Leben nicht alleine. Richtig? Schaffst du das Leben alleine? Nein. Doch weil der Sündenplan, das ist so wichtig, auch irgendwie ein Teil von Gottes Plan war mit dieser gefallenen Welt, bedeutet es, wir wurden nicht geschaffen, um es alleine zu schaffen. Warum? Denn jeder Mensch wurde geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Das ist so wichtig. Und das zuerst mit unserem Schöpfer, Gott, aber auch als Teil der Gemeinde mit anderen Christen. Um Gemeinschaft zu haben. Das ist der Plan Gottes mit jedem Christen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Jüngerschaft. Wir brauchen Zurüstung. Wozu? Damit wir wachsen. Wachsen wohin? in das Ebenbild Jesu, wie es Römer 8, 29 so klar sagt. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, wozu dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist wahre Jüngerschaft. Und die meisten sagen spätestens jetzt, yay, Jüngerschaft, das will ich. Weil ich bin dazu berufen. Ich brauche es, weil ich Sünder bin, weil ich wachsen muss und weil ich wachsen will. Und dennoch steht immer noch eine Frage offen. Was bedeutet eigentlich Jüngerschaft? Kannst du diesen Begriff ganz einfach mal definieren, damit er erklärt, was es bedeutet? Weil die meisten sagen, alles ist Jüngerschaft oder eigentlich ist nichts Jüngerschaft. Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt über Jüngerschaft. Was ist die wahre Bedeutung von Jüngerschaft? Und das Wort Jünger ist auch etwas, was ich lange studieren durfte, kommt vom griechischen Wort Mathetes. Und als Jesus hier in die Welt kam, berief er sich die 12 als Jünger. Und dieser Begriff Jünger, Mathetes, war schon ein Begriff, der ganz klar geprägt wurde mit einer Vorstellung. Er hätte ganz viele Begriffe wählen können, Freund oder einfach sagen können, ihr Sklaven. Aber er nannte sie Mathetes, er nannte sie ganz gezielt Jünger. Auch übersetzt als Lerner oder Nachfolger. Und dieses Wort kommt ausschließlich in den Evangelien, in der Apostelgeschichte vor, über 250 Mal. Doch die griechische Bedeutung von Mathetes, von einem Jünger sein, ist viel klarer als nur ein Lerner zu sein. Denn dieser Begriff, und das ist so wichtig, hier formen wir unsere Definition, der Begriff spricht von einer Person, die ihr ganzen Verstand, ihr Denken und ihr Herz nach etwas ausrichtet. Es wird von einer Person gesprochen, die ihr komplettes Sein dem Lernen hingibt, mit dem Ziel, das Gelernte so zu adoptieren, so sich anzugewöhnen, dass es im eigenen Leben sichtbar wird. Dazu gilt, dass es nie einen Jünger ohne einen Lehrer gibt. Lehrer ohne Jünger gibt es nicht und Jünger ohne Lehrer gibt es nicht. Die sind unzertrennlich miteinander verbunden als eine Beziehung, die das ganze Leben des Jüngers prägen sollte. Und diese Prägung erfolgte mit dem Ziel, dass das Gelernte angewendet wird. Jüngerschaft hat nie, nie das Ziel, dass es nur Kopfwissen ist, nur mehr Wissen, 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 sondern Jüngerschaft ist als Konzept über jetzt Jahrtausende hinweg hatte immer das Ziel, dass das Gelernte oder das Gelehrte zur Anwendung kommt. Und so ordnete sich der Jünger der Autorität des Lehrers unter und seiner Lehre, um von ihm so zu lernen, dass das Gelernte am eigenen Leben zur Anwendung kommt. Und das ist das wahre Ziel von wahrer biblischer Jüngerschaft. Die Lehre in der Jüngerschaft, die sich das Ziel hat, in eine Anwendung zu kommen. Immer im Ausleben. Jüngerschaft könnte man also so definieren, als eine Lehrer-Schüler-Beziehung über eine bestimmte Zeit, in welcher der Schüler durch die Wahrheiten Gottes in allen geistlichen Bereichen zugerüstet wird, sich Fähigkeiten, Wissen und Weisheiten aneignet, mit dem Ziel der Veränderung des Herzens, die dann sichtbar wird in seinem Wandel, damit die Person ganz zugerüstet wird für den geistlichen Kampf und in anderer Weise andere jüngert. Das war eine ziemlich lange Definition. Die kurze ist bewusste Beziehung mit dem Ziel der geistlichen Reife oder des geistlichen Wachstums in das Bild Christi mit dem Wort Gottes. Bewusste Beziehung mit dem Ziel der geistlichen Reife in das Bild Jesu durch das Wort Gottes. Das ist wahre Jüngerschaft. Wie Jesus sie im Sinn hatte, als er seine 12 berief, als er sie bestimmte, als er sie auserwählte, bei ihm zu sein. Und das ist, was wir überall in Gottes Wort finden, was dann im Jüngerschaftsbefehl in Matthäus 28, 19 gipfelt. Eine Stelle, die wir hier auch in der Eckstein-Gemeinde auch so oft schon erwähnt haben und hochhalten, wo es ganz klar heißt, der letzte Befehl, bevor Jesus von seinen Jüngern geht, macht zu Jüngern alle Völker der Erde. In Matthäus 28, 19. Der Auftrag an alle Jünger Jesu, macht zu Jüngern. Und wir können jetzt sagen, okay, wir haben geklärt, als Christen sind wir zur Jüngerschaft berufen. Wir brauchen Jüngerschaft, weil wir Sünder sind und wachsen wollen in das Ebenbild Jesu. Und wir wissen auch jetzt, was Jüngerschaft ganz klar bedeutet. Doch die nächste Frage ist, wie viel Jüngerschaft brauchen wir Jünger eigentlich? Und mit wem sollen wir jetzt Jüngerschaftsbeziehung haben? Sollen wir mit allen Jüngern? Sollen wir nur mit einer Person? Ist es nur 1:1? Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt über Jüngerschaft. Und das ist die wichtigsten Jüngerschaftsbeziehungen deines Lebens. Die wichtigsten Jüngerschaftsbeziehungen deines Lebens. Denn heute hört man entweder, ich habe ganz viele Jüngerschaftsbeziehungen, ja? Hört man ganz viel. Ich habe über 20 Jüngerschaftsbeziehungen. Wo man dann, wenn man näher guckt, meistens schaut, es ist einfach nur Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist auch gut. Wir haben alle Gemeinschaft. Ja? Wir lieben Gemeinschaft hier in der Eckstein-Gemeinde. Es ist immer so, als wenn man sagt, bei den Begrüßungen voneinander, ja, alle sind so stumm am Anfang und dann geht es große Gerasche los. Oder danach, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Alle lieben Gemeinschaft und bleiben stundenlang und da freut sich immer das Küchenteam drauf. Die anderen sagen, ich bin Christ, aber ich habe gar keine Jüngerschaft. Und ich sehne mich nach Jüngerschaft. Ich will Jüngerschaft. Ich will jemanden haben. Und dann ist die Frage, du nennst dich Christ und hast keine Jüngerschaft. Irgendwas stimmt hier nicht. Bei den Jüngern war diese Frage sehr einfach. Weil sie hatten Jesus. Sie hatten Jesus, sie waren bei ihm. Und das war ihre Jüngerschaftsbeziehung. Und doch hatten sie den gleichen Auftrag, noch mehr Jüngerschaftsbeziehungen in ihrem Leben zu haben. Und das bringt uns zu vier Jüngerschaftsbeziehung, die jeder gehorsame Christ immer in seinem Leben haben muss. Vier Jüngerschaftsbeziehungen, die ein gehorsamer Christ immer in seinem Leben haben muss. Und die erste Beziehung, Jüngerschaftsbeziehung, ist mit Gott. Die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung in deinem Leben ist mit deinem Schöpfer. Wie es Markus 3,13 so deutlich macht. Und wie es auch der Befehl, der größte Befehl aus Matthäus 22,37 so deutlich macht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Gott ist immer da. Er ist immer deine Nummer eins, wenn du ein Jünger Gottes bist. Und hier ist das Problem, weil viel zu wenige Christen heute ihre Beziehung zu Gott und mit Jesus nicht als Jüngerschaftsbeziehung ansehen. Doch wenn du dein Leben Jesus gibst, ist die erste Aussage, die du triffst, ist: Ich bin dein Jünger, du bist mein Lehrer. Du leitest mich an und das mein Leben lang. Denn Gott ist immer da. Es geht darum, von ihm gejüngert zu werden als die erste Beziehung in deinem Leben. Und deswegen sieht es in Bezug auf Jüngerschaft in vielen, vielen christlichen Leben auch so arm aus, weil es bei der ersten Beziehung schon krankt und weil du durch die erste Beziehung, weil sie krankt, auch nicht wirklich viel weiterzugeben hast. Doch du als Christ bist ein Jünger Gottes, als der gehorsame Nachfolger, als der gehorsame, der untergeordnete Schüler. Und das ist die wichtigste erste Beziehung. Aber auch als gehorsamer Jünger Gottes gibt es eine zweite Kategorie und das ist du als Schüler. Du als Schüler. Ja, du bist ein Jünger Jesu, ein Schüler Jesu damals, aber Jüngerschaft ist immer plural. Erstens mit Gott und dann zweitens hier wie bei den Jüngern immer mit mehreren Leuten als Teil der Gemeinde Gottes. Als Teil des einen Leibes bist du zur Jüngerschaftsbeziehung in der Gemeinde berufen und auserwählt worden. Und hier als Schüler, wo du mindestens, und ich sage es, mindestens eine Person in deinem Leben hast, die in dein Herz hineinspricht, die dich zurüstet, die dich anleitet, und die dich mit Gottes Wort belehrt. Das ist die Pluralität der Gemeinde, die wir alle brauchen, wie bei der Berufung der 12. Das sind die Beziehungen, auch wie bei den 12 Jüngern, untereinander hatten sie genau diese Beziehung. Untereinander und natürlich in erster Linie unter Christus. Aber ein Christ ist nie, nie, nie für sich. Nicht ohne Gott und nicht ohne andere Menschen, ohne die Gemeinde. Wir brauchen bewusste Beziehung mit dem Ziel des Wachstums in Christusähnlichkeit, mit dem Wort Gottes. Wir brauchen gezielte Zurüstung. Das ist Jüngerschaft. Ohne diese geistlichen Leiter ist dein Leben fruchtleer. Und du bist auch dem Wort Gottes ungehorsam. Denn es sagt, dass wir uns zurüsten lassen sollen von anderen Geschwistern. Das Wichtigste hier bei diesem Punkt, und das ist auch eine Sache, die man weit ausweiten kann, ist die Einstellung des Schülers. Viel zu oft denken wir, dass Jüngerschaft diese Eins-und-Eins-Beziehung ist, wo ich mich mit einer Person treffe, wir das Wort Gottes aufschlagen. Aber ein Jünger Jesu hat in erster Linie die Einstellung, dass alles um ihn herum genutzt wird, um gejüngert zu werden von der einen Wahrheit. Ob in der Gemeinde durch die Predigt, ob im Hauskreis, in der Jugend, im Miteinander, in der Gemeinschaft. Ein Jünger Jesu nutzt jede Chance in seinem Leben, um gejüngert zu werden von der einen Wahrheit. Weil wir werden gejüngert, wir werden gelehrt, wir werden erzogen, von allem geprägt, von allem, was in dieser Welt auf uns einprasselt. Die Frage ist nur, wie ist die Einstellung deines Herzens, dass du wirklich angeleitet wirst? Doch das reicht immer noch nicht aus, um ein gehorsamer Christ zu sein. Und das ist der dritte Punkt, die dritte Kategorie von Jüngerschaft, den vier Jüngerschaftsbeziehungen. Du als Lehrer. Du als Lehrer. Die Jüngerschaftsbeziehung, wo du dich in andere und in ihr Herz hineininvestierst. Denn das ist der Jüngerschaftsbefehl aus Matthäus 28, 19 für jeden wahren Christen. Und wenn du Gott gehorsam sein willst, dann folgst du diesem Befehl auch wirklich nach. Wo du als geistlich reifer Bruder oder als geistlich reife Schwester die biblischen Wahrheiten weitergibst an eine andere Person. Und die Frage, die man oft wieder hört, was weiß ich schon, wenn ich ein neuer Christ bin? Ich muss ja erst mal wachsen, muss ja erst mal einen EBTC-Abschluss kriegen. Ja, ist gut, kannst du machen. Aber was weißt du schon am Anfang deines Glaubens? Du weißt die wichtigsten Wahrheiten, oder? Ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, er ist der einzige Weg. Und in dem Maße, wo du als Schüler einer Jüngerschaftsbeziehung wächst, gibst du das weiter an die Person, die du jüngerst. Und das ist der Kreislauf der Jüngerschaft. Doch dann gibt es noch eine vierte Gruppe, die wir alle haben und die so wichtig ist für unser Leben. Und das ist du in Doppelfunktion. Du in Doppelfunktion. Und es sind Jüngerschaftsbeziehungen im gegenseitigen Geben und Bekommen. Mit den engsten Freunden in deinem Leben oder wie die meisten, wenn sie zur Linken oder Rechten jetzt schauen, mit dem Ehepartner. Das sind die wichtigen Jüngerschaftsbeziehungen, die wir haben. Die Doppelfunktion eines Schülers und Lehrers zugleich, je nachdem, um was es geht. Ja? Entweder bin ich der Schüler, weil ich erzogen werde von meiner Frauenerziehung oder andersrum, wenn es um andere Sachen geht, wie zum Beispiel Werkzeuge. Nein. Es ist die Doppelfunktion, die so wichtig ist. Und das ist die Jüngerschaftsbeziehung, die wir die meisten in unserem Leben haben. Wir haben Jüngerschaftsbeziehungen mit unseren engsten Freunden. Oder wenn sie eben verheiratet sind. Die wichtigste oder die engste Jüngerschaftsbeziehung deines Lebens. Doch wenn das deine einzigen Jüngerschaftsbeziehungen in deinem Leben sind, dann stehst du in der großen Gefahr, irgendwann nicht mehr richtig geschliffen zu werden. Weil was passiert mit den engsten Leuten in unserem Leben? Dass sie irgendwann einfach sagen, ach, der ist so. Ja, man tritt sich nicht mehr auf die Füße, man hat sich aneinander gewöhnt und man will sich nicht mehr so in der Tiefe schleifen. Und deswegen brauchst du andere Menschen in deinem Leben, nicht deine besten Freunde oder deinen Ehepartner, die dir eben auf die Füße treten. Und dennoch sind diese Jüngerschaftsbeziehungen Doppelfunktionen, wo du lehrst, wo du belehrt wirst, wo du jüngerst und gejüngert wirst, so wichtig. Und es ist so schön, solche Beziehungen zu haben, die so in die Tiefe gehen, über Jahre oder vielleicht sogar bis ans Lebensende. Und das sind die vier Jüngerschaftsbeziehungen, die ein gehorsamer Christ immer in seinem Leben haben muss. Und dennoch stellt sich hier immer noch die Frage, wie sieht Jüngerschaft eigentlich praktisch aus? Wie sieht Jüngerschaft praktisch aus? Und das bringt uns zu unserem fünften Punkt hier, wie sieht Jüngerschaft praktisch aus? Und wir wollen hier uns die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung in unserem Leben anschauen mit Jesus Christus. Wie es Markus 3,14 sagt, indem die Jünger zur Seite Jesu berufen wurden, um bei ihm zu sein. Denn sie sollten ein Leben mit ihm führen, zugerüstet von ihm, gejüngert von ihm. Und das ist das ganze Ziel der Jüngerschaft, ist Zurüstung. Und wir werden uns die nächsten Jahre, wenn wir in Markus vorangehen, genau diese Zurüstung anschauen. Deswegen wollte ich euch nur eine kleine Übersicht geben aus dem, was kommen wird, wenn wir uns Markus weiter betrachten, wie Jesus seine Jünger praktisch jüngert, zurüstet und anleitet. Und das macht er im ersten Punkt, indem er mit seinen Jüngern zusammenlebt. Und das ist der Aufruf an uns, lebe nah mit deinen Jüngern. Jüngerschaft ist eine Beziehung, bevor es eine Aufgabe wird. So wichtig, Jüngerschaft ist eine Beziehung. Es geht zuerst darum, wer du bist und dann, was du tust. Denn du kannst nicht das ausleben, was du nicht hast. Also lebe eng mit deinem Herrn, aber lebe eng mit deinen Jüngern zusammen. Sie müssen dich sehen, sie müssen dich spüren, sie müssen dich fühlen, so wie Jesus konstant bei seinen 12 dabei waren. Zweiter Punkt, Jesus ist ein Lehrer, also sei du ein Lehrer. Gottes Wort, die eine Wahrheit, steht immer im Zentrum von Jüngerschaft, verbal und nonverbal, indem es ausgelebt wird als die eine Wahrheit, scheinend und Zeugnis geben vor dem Jünger. Drittens, Jesus hat immer Zeit für Fragen und Antworten gehabt. Und es ist so wichtig für uns, dass wir gute Fragen stellen, gute Antworten haben und Zeit geben für Fragen in unserem Leben. Jesus hatte immer Zeit. Er war der dienende Lehrer, der dienende Herr. Und er gab immer biblische, direkte, klare, aber liebevolle Antworten. Viertens. Jesus ermuntert die Sein, deswegen sollen wir Ermunterer sein. Und es ist so wichtig, dass wir einander ermuntern, weil wir im gleichen Kampf stehen, im gleichen Kampf gegen die Sünde. Und Jesus hat immer Worte der Ermunterung gehabt. Ermunterung, Worte der Liebe, der Barmherzigkeit. Und dann fünftens, Jesus ermahnt die Sein, deswegen sollen wir auch in Liebe ermahnen. Wir brauchen alle Ermunterung. Aber viele von uns brauchen auch immer mal wieder Ermahnung. Und ich liebe, ich kann schon sagen in meinem Leben, ich liebe Ermahnung. Ich meine, es ist nicht einfach manchmal mit Kritik umzugehen, aber die Predigten, die mich am kleinsten machen, sind die Predigten, die ich am meisten liebe. Ja, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze und das ist eine Predigt, die einen richtig überführt, das sind die Predigten, die uns am meisten voranbringen. Wir brauchen diese Ermahnung, denn direkte Ermahnung, das ist so wichtig, in Jüngerschaftsbeziehungen, aber auch generell im Leib Gottes, sind Zeichen der Liebe, weil du daran interessiert bist, dass die andere Person wächst, indem sie gegen ihre Sünde angeht. Und deswegen brauchen wir Ermahnung. Als sechstens brauchen, Jesus ist geduldig und deswegen sollen wir geduldig sein. Jesus war immer so geduldig, mit seinen 12, besonders mit Petrus. Und das Interessante ist, wir sind in unserem Leben so oft so ungeduldig. Ja? Wie der Gena gerade, wann ist die Predigt vorbei? Ja? Aber Jesus ist so geduldig mit seinen Leiden. 3 Jahre, man könnte sagen, ich bin der Erlöser der Welt. Und ich bin mit euch zusammen, euch 12, jeden Tag. Und ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ja? Was war das Erste, als er weg war? Sie gehen fischen. Was kommt der Herr? Und er ist geduldig. Wie sind wir manchmal? Ja? Ich habe jetzt 2 Jahre lang zu euch gepredigt in der Gemeindegründung. Jetzt müsst ihr eigentlich perfekt sein. Was ist los mit euch? Oder unseren Kindern? In unserem Leben? Wir brauchen Geduld. Weil das Schöne ist, Gott wird uns perfekt machen. Und er kann dich ganz schnell perfekt machen. Er kann einfach dich aufhören lassen zu atmen. Und dann bist du ganz schnell perfekt. Aber er will, dass du lernst. Und er ist geduldig. Der himmlische Vater ist so geduldig mit uns. Und siebtens, Jesus lässt die Jünger dienen. Er gibt Dienstmöglichkeiten. Er gibt ihnen einen klaren Auftrag, das, was er ihnen gelehrt hat, auch anwenden. Und das ist immer, was Jüngerschaft konstant macht. Das ist immer wieder, ich gebe dir, damit du es tust. Wende es an, lebe es aus in deinem Leben und dann im Leben der anderen. Und das ist die Anwendung, die uns zu unserer dritten und letzten Wahrheit noch ganz kurz hier bringt in Markus 3, 13 bis 15. Die dritte Wahrheit ist der Auftrag. Jesus gibt den Seinen einen klaren Auftrag in 14b bis 15. Da heißt es in Markus 3, um wieder zurückzukommen zu unserem Text. Und die er auch aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Das ist der Auftrag Jesu an die Seinen. Der Auftrag Gottes an jeden von uns. Und das Verb aufsenden finden wir oder kennen wir auch als Subjekt, denn es heißt Apostel, die Gesandten. Und dieses Wort kommt ganze 135 Mal im Neuen Testament vor und zeigt den Auftrag der Sendung. Denn das war der ganze Auftrag hier an die Zwölf, bei Jesus zu sein und ausgesandt zu sein, um an seiner Stelle, seiner Autorität, Jesus zu repräsentieren. Das war der ganze Auftrag an die Jünger. Und diesen Auftrag erfüllten sie, um erstens zu verkündigen. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder gesehen haben. Bei Jesus, er lehrte, 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 lehrte. Und genauso sagte er seinen Jüngern, ihr sollt lehren. Ihr sollt predigen. Ihr sollt das Evangelium weitergeben. So wie wir in Markus 1 gesehen haben, die eine Botschaft vom Evangelium, tut Buße, haben wir es in Apostelgeschichte 2 vorhin gehört, tut Buße. Und glaubt an den einen Erlöser der Welt. Das ist unterm Strich die eine Botschaft, die wir verkündigen müssen. Die Jünger sollten das, was sie mit Jesus erlebt haben, zeugnishaft weitergeben, damit Menschen erkennen, Jesus ist der eine Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist die Verkündigung der einen Wahrheit, die als Hauptaufgabe an die Jünger hier als ersten Punkt steht. Denn das Wort Gottes allein, und das ist so wichtig für uns, ist fähig, Tote lebendig zu machen. Nichts anders, Hebräer 4, 12. Es ist das lebendige Wort, was ausführen wird, wozu es berufen oder gesandt wurde. Jesaja 55, 11. Nicht unser Wort, nicht unser Wirken, sondern Gottes Wort. Und deswegen ist die Verkündigung einer der zentralsten Punkte, auch in unserer Jüngerschaft, in unserem Leben als wahre Jünger, indem wir verkündigen, indem wir lernen, lehren, indem wir predigen, indem wir das Evangelium verkündigen. Und Markus 3, 15 sagt uns, dass die Jünger Vollmacht haben werden. Vollmacht ist ein sehr starkes Wort und spricht von keinem Hindernis zu haben. Jesus gibt hier ihnen die Vollmacht in absoluter Fähigkeit, unaufhaltsam, keine Gegner zu haben, dass weder Dämonen noch Menschen die eine Wahrheit aufhalten könnten. Und das ist die besondere Vollmacht, die Jesus hier seinen Zwölf gab. Es ist die ganze Vollmacht, die ganze Autorität, um Jesus ganz wiederzuspiegeln. Und das taten sie erstens durch die Verkündigung, aber zweitens, wie es hier in Vers 15 heißt, indem sie heilten und drittens Dämonen austrieben. Bis zu diesem Punkt hatte nur Jesus Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Und von diesem Punkt an gab er seinen Zwölf die Vollmacht, ihm es gleich zu machen. Und dann zu Pfingsten, wie wir es gelesen haben in Apostelgeschichte 2, gab es nochmal diesen neuen Auftrag. Wieder weiter, macht zu Jüngern, geht in alle Welt mit der Ausgießung des Geistes, wurden die 12 Apostel minus Judas plus Matthias nochmal in besonderer Weise berufen, um in alle Welt zu gehen. Und zur Geburt der Gemeinde gab es diese besonderen Heilungen und Wundertaten und Dämonenaustreibungen, um ein neues Zeitalter einzuläuten. Doch diese beiden letzten Gaben, zu heilen und Dämonen auszutreiben, wurden nur den 12 Aposteln gegeben, nicht uns, keinem anderen. Und diese Gaben haben dann mit dem Ableben der 12 aufgehört. Wir haben keine Zeit, in diese Details zu gehen, um diese Wahrheit. Aber das war der Auftrag der 12, in ihr Leben Jesus wiederzuspiegeln, ihn zu repräsentieren in all seiner Vollmacht. Und das besonders an Pfingsten und auch in der Zeit heute, in dem wir das Evangelium verkündigen. Die Frage an unser Herz ist also immer wieder die gleiche. Bist du ein Jünger Jesu? Gehörst du zum Teil A, zum Plan A? Und wie kann man das in deinem Leben sehen, dass du ein Jünger Jesu bist? Und wenn du noch kein Jünger Jesu bist, dann komme zum Herrn. Lerne ihn kennen. Folge seinem Ruf. Denn er ist auch für dich am Kreuz gestorben. Doch wenn du ein Christ bist und wenn du dich Christ nennst, dann nur, weil Gott dich dazu berufen hat, dich auserwählt hat, weil er dich wollte, allein aus seiner Gnade. Und er hat dich berufen zu einem Leben in Jüngerschaft. Zu einem Leben der Jüngerschaft. Mit dem Erlöser der Welt zuerst und dann auch mit seiner Gemeinde. Ihm vor allem nachzufolgen, ihm alleine zu dienen, vor allem anderen, als die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung deines Lebens, mit dem Ziel zugerüstet werden in sein Ebenbild. Und dann auch zeitgleich, indem du andere zurüstest, andere jüngerst, den klaren Befehl folgst, mach zu Jüngern in deinem Leben. Lebe ein Leben in Jüngerschaft, so wie Gottes Wort es sagt. Verkündige das Evangelium und lebe es vor allen Menschen aus, damit die Menschen nicht dich sehen, nicht dich preisen, nicht dir Ehre geben, sondern damit sie Christus sehen, den einen wahren Erlöser der Welt. Und damit sie ihm alle Ehre geben und ihm verherrlichen. Jetzt hier schon auf Erde, doch einst in alle Ewigkeit. Amen. Lass mich noch kurz beten, dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort. Danke, dass wir sehen dürfen, wie du deine Jünger berufen hast. Danke, dass du nicht durch diese Erde gegangen bist oder auf diese Erde die 3 Jahre deines Dienstes und nur für dich warst, sondern dein Herzensanliegen war es, Menschen zu berufen, Menschen auszuwählen, Menschen in den Dienst einzusetzen und so diese 12, mit denen du durch diese letzte Zeit deines Lebens gingst, sie zurüstest, sie angeleitet hast, damit sie dich widerspiegeln, dich repräsentieren, dich leuchten lassen vor den Menschen. Das war der Auftrag an sie, zu lernen und das Evangelium weiterzugeben. Und den gleichen Auftrag haben wir in unserem Leben heute, der gleiche Auftrag der Jüngerschaft, ist für jeden Einzelnen, der sich hier heute Christ nennt. Ein Leben in Jüngerschaft mit dir und ein Leben in Jüngerschaft mit der Gemeinde, mit dem Leib Christi. Indem wir uns weiterhin zurüsten lassen, um so zu wirken in dieser Welt, dass du verherrlicht wirst, dass du gesehen wirst, dass du erkannt wirst als der Erlöser der Welt. Herr, schenke uns diesen Blick füreinander. Schenke, dass wir wegkommen davon, uns dagegen zu sträuben, angeleitet zu werden. Dass wir uns vielleicht vorschnell als Lehrer sehen, sondern Herr, schenke, dass wir als Jünger, als Schüler vorangehen, dass wir uns jüngern lassen, dass wir wachsen, dass wir uns schleifen lassen, und damit du immer mehr in unserem Leben, in unserem Herzen sichtbar wirst und dass wir das hinaustragen in alle Welt, damit alle dich sehen und die Veränderung, die du bewirkst an jedem Einzelnen deiner. Danke für das Wort, für die Anleitung, lass es wirklich mit uns gehen. Praktische Anwendung finden in unserem Leben, dass wir Täter des Wortes werden und wirklich Menschen zu Jüngern machen. Dass wir Gemeinschaft haben, aber dass wir wirklich gezielte Beziehungen führen, die das Ziel haben, dass geistliche Reife, geistlicher Wachstum entsteht durch dein Wort und das zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.